Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Heute habe ich mich mal dem Thema angenommen, Wahlberechtigte, demografischer Wandel. Wenn wir mal von ausgehen, dass die Zahl der Veganer, Vegetarier steigt und auch hoffentlich der Menschen, die grundsätzlich ihren Konsum überdenken, habe ich mich einfach mal umgeschaut, welche Alternativen gibt es denn eigentlich in der Politik, welche Menschen arbeiten in der Politik und setzen sich für Tierschutz ein, für Umweltschutz und auch für ja Menschenschutz oder das Recht von Menschen. Und bin schon im Herbst 2016 bei der ersten Xont-Messe in Stuttgart, wo ich ja auch schon moderiert habe, mit dem Matthias Ebner zusammengekommen. Mit ihm habe ich damals im Forum ein Live-Talk gemacht. Der Matthias ist Bundesvorsitzender der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, kurz Tierschutzpartei, und ist auch Landesvorsitzender in Baden-Württemberg und sehr engagiert in der Sache und auch sehr engagiert in der Politik, aber auch in der Menschlichkeit und in dem, ja, wir haben später im Gespräch, habe ich so gesagt, in der ganzheitlichen, das hört sich immer so esoterisch an, aber in der ganzheitlichen Betrachtung, ich benutze das Wort jetzt mal trotzdem, abgekürzt heißt es ja oft Tierschutzpartei und die Internetadresse ist auch Tierschutzpartei, aber was ich persönlich, und ich meine, ihr wisst das, ich mache keinen politischen Podcast, aber was ich persönlich, ich meine, ich bin ja nun mal auch Wähler, einfach gut finde, ist das Grundsatzprogramm der Partei. Ich meine, es ist immer so, es müssen Kompromisse eingegangen werden. Der ein oder andere stößt sich in manchen Ecken von dem Parteiprogramm vielleicht hier und da an manchen Sachen. Aber man muss einfach wirklich in dem Fall das Ganze sehen. Und vom Ganzen her bin ich persönlich von dem Parteiprogramm überzeugt, abgesehen auch mangels Alternativen, die es einfach gibt. Und so habe ich mich mit dem Matthias jetzt nochmal ganz in Ruhe getroffen und habe ein ganz tolles, langes Gespräch mit ihm geführt, wie er zur Politik kam, wie er vegan wurde, ja, was die Partei bietet, was das Wahlprogramm bietet und vor allem auch, da ich selbst für die Landesliste zur Bundestagswahl aufgestellt war, was es auch für eine enorme Ehrenamtsarbeit erfordert. Das wollen wir euch auch einfach mal vorstellen, das Thema Unterschriften sammeln und. Ja, viel Spaß bei dem Gespräch. Vielen Dank auch an den Matthias, dass er sich so lange Zeit genommen hat. Natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch immer über Kommentare und Feedback, wovon es in letzter Zeit immer mehr gibt. Viel Spaß beim Hören. Ja, Matthias, ein Politiker. Ich weiß, du hörst es nicht gern. Ich sag's ja selber nicht gern, mit dem ich per Du sein darf. Wir fangen einfach mal an. Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz. Du bist Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender Baden-Württemberg. Die Frage ist, wie kamst du zur Politik und wie kamst du dazu, eben dieses Amt oder diese Ämter in der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz anzutreten?
Ja, also ganz kurz zusammenfassend, als ich nicht mehr immer nur quasi daheim irgendwie konsumiert habe, gegessen habe, weil Mama am Tisch irgendwann halt immer mehr Konsumentscheidungen selber treffen musste, habe ich mich immer mehr halt damit auseinandergesetzt, was für Auswirkungen meine Konsumentscheidungen haben. Und habe dann über 6 Jahre im Prinzip mich immer weiterentwickelt, immer mehr festgestellt, rausgefunden und dann halt auch immer mehr einschneidende Entscheidungen getroffen, dass ich das eine und das andere eben nach und nach nicht mehr konsumieren wollte, da kein Geld mehr dafür ausgeben wollte und damit halt dementsprechend nicht mehr unterstützen wollte. Bin dann eben 2010 als letztendliche Konsequenz, als Abschluss sozusagen dessen, habe ich dann auch entschieden, dann jetzt ab jetzt nur noch vegan zu leben und bin dann, ich kannte da auch schon die Tierschutzpartei, die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz vom Wahl-O-Mat. Von meiner ersten Wahl hatte ich mich da halt auch schon mal informiert, hat es mir angeguckt alles und ja, fand es großteils eigentlich halt sehr gutes Programm, war mir aber eben noch ein bisschen zu radikal, so in Richtung eben gerade Veganismus. Und als ich dann eben aber selber so weit war und gemerkt habe, das ist halt einfach das, was so ein dringend notwendiger Schritt sein sollte für jeden und halt auch für die Gesellschaft als Ganzes, Dementsprechend wurde mir dann halt auch bewusst, dass die Partei eigentlich wirklich mit allem Recht hat, was sie da geschrieben hat, was ich mir da durchgelesen hatte. Bin dann auch eben Mitglied geworden und 2 Wochen später war witzigerweise direkt Landesmitgliederversammlung in Baden-Württemberg und da hat mich der damalige Landesvorstand eben halt aufgefordert, als Beisitzer zu kandidieren und so war ich dann ruckzuck im Landesvorstand mit dabei und ja, so hat das dann alles angefangen.
Also das heißt, du bist schon auch seit 2010 dann im Landesvorstand?
Genau, ja.
Okay, das heißt, ist ja eigentlich spannend, das heißt, du warst normaler Konsument, hast dir Gedanken gemacht über deinen Konsum, bist dann vegan geworden und hast dann gesagt, okay, jetzt will ich noch mehr machen und versuche eben auch noch politisch was zu machen.
Genau, weil ich halt einfach eben auch die Erkenntnis hatte oder die feste Überzeugung, dass es eben nicht reicht, selber nur durch den eigenen Konsum zu versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen und was zu verbessern, was zu beeinflussen, sondern dass man da halt auch durch sein Engagement, das eigene Engagement eben sich aktiv einbringen sollte, weil einfach so viele Probleme bestehen, die dringend angegangen werden sollten, dass es da halt mir auch nicht ausgereicht hat, einfach nur durch meinen Konsum quasi passiv da was Gutes zu tun, sondern halt auch wirklich aktiv mich einsetzen wollte und hatte auch davor schon mich in verschiedenen Vereinen engagiert, bei Greenpeace, Klimapiraten. Ja, ich hatte dann auch mit ein paar anderen Leuten zusammen den Verein Tübingen für Tiere gegründet. Wir haben dann gemeinsam Mahnwachen gemacht, Demonstrationen gegen Pelzverkauf, gegen Tierversuche in Tübingen und ähnliches und da gab es dann halt teilweise auch so Diskussionen, wie drucken wir jetzt unsere Flyer zum Beispiel, nehmen wir da Recyclingpapier dafür oder ähnliches oder die Vereins-T-Shirts, sollten die halt dann auch Fairtrade sein, Biobaumwolle und ähnliches. Hab ich dann im Prinzip auch die Leute da alle von entsprechend auch überzeugen können. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass gerade bei solchen Vereinen, die sich jetzt halt auch teilweise für Tierschutz, Tierrechte einsetzen, eben solche Dinge teilweise nicht berücksichtigt werden oder den Leuten halt auch nicht bewusst sind. So wie auf der anderen Seite eben vielen Menschen, die sich für Umweltschutz oder für Menschenrechte einsetzen, das nicht bewusst ist, dass es halt auch die wichtigen Aspekte im Bereich Tierrechte, Tierschutz gibt. Und hatte halt dann auch schon relativ schnell eben die Überzeugung, dass die 3 Bereiche Mensch, Umwelt, Tierschutz eigentlich alle ineinander greifen, dass die alle zusammengehören. Und dann war natürlich der Parteiname Mensch, Umwelt, Tierschutz einfach perfekt und das Grundsatzprogramm hat mich dementsprechend auch überzeugt. Da sind alle wichtigen Themen drin, die mir wichtig waren. Dementsprechend habe ich dann halt eben entschieden, auch mich in der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz zu engagieren. Dazu kam natürlich auch, dass halt eben klar mir auch bewusst wurde, dass eben solche Vereine natürlich Engagement auf der Straße machen können und ähnliches, aber die Gesetze ja letztendlich halt in den Parlamenten beschlossen werden. Und wenn halt irgendwann die Menschheit oder die deutsche Bevölkerung mehrheitlich von allen Dingen überzeugt ist, die wir da in den Bereichen machen sollten, berücksichtigen sollten, verbessern sollten, aber die Politik einfach nach wie vor die gleiche ist, sich da nichts ändert, dann werden die grundsätzlichen Probleme halt deswegen nicht gelöst sein. Ein gutes Beispiel ist ja auch, dass der Fleischkonsum zum Beispiel in Deutschland immer weiter zurückgeht, aber gleichzeitig die Fleischproduktion immer weiter gesteigert wird und der Überschuss dann halt dementsprechend einfach exportiert wird. Und da wird sich auch natürlich nichts dran ändern. Da kann sich die ganze deutsche Bevölkerung irgendwann vegan ernähren. Wenn die Politik nicht die Rahmenbedingungen entsprechend, die Gesetze ändert, dann wird halt weiter Fleisch produziert und exportiert.
Das ist ein gutes Thema. Da hatte ich jetzt gerade vor 2 Folgen einen Podcast drüber mit dem Professor Dr. Trabert gehabt. Das Spannende im Moment ist ja auch, dass es wird ja im Moment auch so beworben, dass die Schlachtzahlen rückläufig sind, der Konsum ganz leicht, aber mittlerweile ganz viele Betriebe ja hingehen quasi, es ist ja so, wenn das Ferkel in Deutschland geboren ist, wird dann irgendwie nach Ungarn gekarrt, wird dort eventuell geschlachtet, zerlegt und dann wieder hier verarbeitet, dann ist es Produkt aus Deutschland. Statistisch hier ist es nicht in den Schlachtzahlen, aber dadurch wird es ja nicht weniger. Also das wird ja teilweise nur auch noch wieder in Billiglohnländer exportiert und dann wieder hergebracht. Und das ist nämlich genau der Punkt, der mich tatsächlich ja dann auch dazu bewogen hat, bei der Partei Mitglied zu werden. Ich war noch nie Mitglied bei irgendeiner Partei. In 44 Jahren. Und das ist nämlich diese Verwebung mit Mensch, Umwelt, Tierschutz. Also wir reden einmal von Tierschutz, von Tieren, von der Haltung von Tieren. Ich meine, das wissen wir alles, die Bilder kennen wir alles. Aber vergessen halt viel zu wenig, weiß ich nicht, Thema Sojaplantagen in Südafrika. Es wird immer nur nach Südamerika geguckt. Ich meine, dort gibt es eine Fläche, das muss man ja vorstellen, eine Fläche in etwa so groß wie Holland, die nur dafür da ist, Tierfutter für Deutschland herzustellen. Und das Ganze passiert eben auch gerade in Südafrika. Das heißt, die Leute dort, bekommen jegliche Existenzgrundlage, die werden vertrieben, die werden einfach weggesiedelt, weggeschickt. Und dann unsere Fleischabfälle, die wir haben, werden dann wieder dorthin gekarrt. Und ganz interessant, das habe ich jetzt so ganz aktuell ein bisschen recherchiert, dadurch ist dann auch wieder dieses Thema Schweinepest ein Thema, weil wir einfach auch Fleischabfälle, Schlachtabfälle, Schlachtvieh hin und her schicken. Und ich denke mir halt auch immer, gerade mit diesen Geflügelabfällen, wenn ein Gastronomiebetrieb irgendwie Geflügel und Rind in einem Kühlschrank lagert, wird er geschlossen, aber wir kann irgendwie gefrorene Geflügelabfälle in ein Land, wo es tendenziell warm ist, über tausende von Kilometern und schieben uns so mehr oder minder die ganzen Keime auch ein Stück weit hin und her. Also das heißt, wir haben jetzt also Tier, Mensch, Umwelt, so Gesundheit könnte man jetzt noch mit sagen, drin. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass man da begreift, dass das eben bei euch im Parteiprogramm, ich nenne es jetzt mal ganzheitlich, behandelt wird. Ja. Kann man das so?
Ja, das ist der Begriff ganzheitlich wird bei manchen Leuten immer so ein bisschen mit Esoterik und so verbunden. Deswegen habe ich gerade ein bisschen gezögert. Aber das ist genau eben, mir fällt auch kein besserer Begriff ein. Es ist einfach genau perfekt beschreibend, dass eben das alles zusammengehört und dass man halt nicht ein Thema isoliert betrachten kann. Und dementsprechend, klar, das ist dann letztendlich ganzheitlich, passt einfach ganz gut der Begriff. Und Südafrika ist auch ein gutes Beispiel, dass natürlich in so einem Land dann jetzt massiv Futtermittel angebaut werden für Europa. Ist auch total absurd, wenn man gerade ja vielleicht mitgekriegt hat, der eine oder andere, dass in Südafrika jetzt gerade eine massive Wasserknappheit herrscht.
Ja, ich glaube, die fünfte, also in 5 Jahren in Folge irgendwie die schlimmste Dürreperiode. Also das ist wird jedes Jahr schlimmer.
Ja, genau. Ja. Das ist absoluter Irrsinn, auch generell einfach diesen Umweg zu gehen über Tierprodukte, wo man dann erstmal Futtermittel braucht, wo man die Tiere auch natürlich mit Wasser versorgen muss und alles.
Das kommt ja noch dazu. Also es ist ja zum einen der Anbau, dann noch dieses Vielfache, da wird ja immer drüber gestritten, ob das jetzt 15 Kilogramm oder 13 Kilogramm.
Hängt natürlich auch von der Fleischsorte und so weiter
ab. Aber es ist auf also mindestens das Zehnfache an Futtermittel in Kilogramm, was man pro Kilogramm Fleisch reinstecken muss. Ja. Und dann kommt ja noch dieser immense Energie- und Wasseraufwand bei der Produktion dazu. Also das vergessen ja auch viele. Also viele sagen, okay, für 1 Kilo Rindfleisch brauchen wir so viel Futter, so viel Wasser, so viel Energie. Aber da kommt ja dieser Anbau in diesen dürren Ländern noch dazu.
Ja, genau. Ja, das ist alles wirklich totaler Irrsinn, wie wir gerade unseren Planeten runterwirtschaften. Und auch natürlich extrem ungerecht handeln, weil einfach ein kleiner Teil der weltweiten Bevölkerung einfach quasi im Luxus lebt, sich den Luxus leistet, Tierprodukte konsumieren zu dürfen. Und ein Großteil der Bevölkerung, der Weltbevölkerung einfach nicht mal die Grundnahrungsmittel hat und hungert, zu wenig Wasser hat und so weiter. Und dann gerade halt aus solchen Ländern, wo teilweise eben auch solche Probleme ganz besonders stark sind, wird dann halt mit diesem völlig absurden Vorgehen und völlig ignoranten Vorgehen dann auch noch dort für unseren Luxus angebaut. Und ja, das so greift natürlich auch alles ineinander.
Ja, vor allem, ich meine, das ist so eine Frage, da kommen wir aber gleich nochmal genauer zu. Wir haben uns jetzt auch schon 1-2 Mal getroffen. Das ist ja, das habe ich dich auch schon ein paar Mal gefragt. Ist es denn ab einem gewissen Punkt nicht auch frustrierend? Also ich meine, das ist jetzt mehr so eine Gretchenfrage. Wer nichts macht, der macht nichts falsch, aber wer nichts macht, kann auch nichts bewegen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, jetzt wieder dieser Marshallplan für Afrika, wo dann, ich meine, es war Kenia, sich dann quasi dagegen wehrt, gegen diese Subventionerpressung, dass die sagen, okay, wenn ihr das und das so und so macht, bekommt ihr von uns keine Entwicklungshilfe mehr. Und dann kriegen die einfach die Mittel gestrichen, bis sie dann irgendwann auch unterschreiben. Und in diesem Marshallplan ist ja zum Beispiel auch dieser Reimport von Geflügel und so drin. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist auf jeden Fall mal Bundespolitik, beziehungsweise wahrscheinlich sogar EU-Politik, könnte ich mir vorstellen. Ist es da, also was bewegt dich oder was motiviert dich mal, wir wollen es jetzt mal positiv formulieren, oder was hält dich da am Leben, da irgendwie nicht frustriert zu resignieren und zu sagen, nein, ich versuche was zu bewegen, weil ich meine, du kämpfst da ja wirklich, da ist ja wirklich David gegen Goliath, du kämpfst ja gegen eine große Politik, ich meine, ich bin, da mache ich auch kein Hehl draus, also ich bin weder von den, weil wir hatten erst die Frau Aigner, dann den Herr Schmidt und jetzt, ich weiß gar nicht, wenn sie Frau Klöckner wird, tut mir leid, auch wenn sie aus meinem Bundesland kommt, Letztens hat bei mir in Facebook einer geschrieben, man sehnt sich schon fast wieder nach der Frau Künast. Ja, die hat man damals kritisiert, aber wenn man es jetzt mal heute sieht, eigentlich war die richtig gut gewesen, ja, im Nachhinein. Aber also was motiviert dich da wirklich gegen diese Großen? Also ich meine, Bauernverband, Lobby in Deutschland, das ist ja ein Wahnsinn, wo die überall drin sitzen, in welchen Gremien die sitzen. Auch teilweise, ich meine, ich komme ja aus den Medien, auch teilweise in welchen Fernsehräten und so weiter die sitzen.
Teilweise ist der Bauernverband auch die Politik 1:1.
Ja, also es wird immer so gesagt, die Pharmaindustrie, ich meine, das ist auch eine große Lobby, ja. Aber was gerade in Deutschland wirklich völlig untergeht, und damit muss ich sagen, habe ich mich auch erst tatsächlich befasst, seit ich bei euch, bei uns, wie auch immer, sag ich jetzt mal, Mitglied bin, das ist erschreckend und also ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich meine, im Zweifelsfall, das hat Mafia-ähnliche Strukturen, muss man wirklich sagen. Ja. Also wo der Bauernverband überall drin sitzt, also egal in Politik, in Firmen, in Lobbyverbänden, in, wie gesagt, auch in öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter, das ist doch Irrsinn. Und also ich bin echt auch sehr motiviert in meiner Sache, auch was das Vegane angeht, würde aber... Ich glaube, also das, was du machst, so weit würde ich nie gehen. Ich habe mich zwar ja auch aufstellen lassen für die Landesliste zur Wahl, aber wenn mich jetzt einer fragen würde, beziehungsweise wir haben ja gerade das Thema, wir suchen ja ein Landes, vielleicht kann man da ein bisschen Werbung jetzt machen, wir suchen gerade einen neuen Landesvorsitzenden für Rheinland-Pfalz. Also wer da eventuell sich engagieren möchte, ist aktuell also ja, genau. Noch ein Thema. Ich weiß, das ist jetzt natürlich blöd, ja, weil ich sage, ich würde mich gern engagieren, aber ich würde das nicht machen. Nicht, weil ich es nicht kann oder nicht will, sondern weil ich persönlich von mir weiß, ich würde da, was heißt zugrunde gehen? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mich würde das einfach fertig machen. Ich verstehe absolut,
was du sagst, was du meinst. Ja, so. Natürlich, das war im Prinzip eigentlich ursprünglich auch mal meine Denkweise. So in der Schulzeit habe ich mal überlegt, ich will vielleicht am besten irgendwie was studieren, wo ich dann später ganz, ganz viel Geld verdiene, was ich ganz viel spenden kann und damit dann viel Gutes tun. Hat leider nicht ganz so funktioniert. Ich habe zwar einen ganz guten Job, wo ich mit gut klarkomme, habe da jetzt aber halt auch meine Arbeitszeit reduziert, um eben gerade die ehrenamtliche Arbeit leisten zu können. Und habe dann halt einfach trotzdem auch während dem Studium schon angefangen, mich entsprechend zu engagieren und so weiter. Es ist halt einfach so, dass ich da nicht still sitzen kann, einfach nur zugucken kann, wie einfach ja eine gewisse Gruppe von Politikern, Wirtschaftsvertretern und so weiter eben unseren Planeten ruiniert und natürlich auch jede Sekunde unglaublich viele Tiere quält und natürlich auch dafür sorgt, dass eben entsprechend Menschen in anderen Ländern ausgebeutet werden für unseren Luxus. Und ich kann da nicht einfach stillsitzen, auch wenn es natürlich immer wieder frustrierend ist zu sehen, gerade jetzt wieder Bundestagswahl, Rechtsruck und dann doch wieder CDU, SPD, große Koalition wahrscheinlich, wie es aussieht. Natürlich ist es alles ziemlich frustrierend und super ärgerlich. Aber gleichzeitig sieht man dann zum Beispiel auch, wie jetzt heute hier auf der Veggie World immer mehr solche Messen entstehen, immer mehr kleine Startups entstehen, die für Fairtrade, vegane, ökologische Produkte und so weiter entscheiden, das eben entsprechend auf den Markt bringen, da auch den Menschen ein besseres Angebot bieten, damit sie halt auch mehr die Auswahl haben. Es ist ja auch nicht unbedingt immer so ganz selbstverständlich, dass sich jeder alles leisten kann, was ethisch vertretbar ist und auch natürlich entsprechend nicht in jedem Dorf es immer alles gibt. Und da ist es einfach super zu sehen, dass sich da auch der Markt sehr stark positiv weiterentwickelt, dass auch immer mehr Menschen die Entscheidung treffen, vegetarisch und vegan zu leben. Und das motiviert natürlich schon stark. Und auch unsere Wahlergebnisse werden ja von Wahl zu Wahl deutlich besser. Und das ist natürlich schon auch motivierend. Natürlich soll das alles noch viel, viel schneller gehen. Gerade habe ich es erwähnt, dieser Rechtsruck, das ging super schnell. Da war es da wie aus dem Pilz aus dem Boden geschossen. Das ist natürlich super ärgerlich. Aber ich hoffe einfach mal, dass das auch relativ schnell dann wieder vielleicht vorbeigeht, irgendwann geheilt wird sozusagen. Und das, was wir halt einfach machen, das ist natürlich eine Arbeit. Das bedeutet, dass Menschen auch entsprechend verzichten müssen oder zumindest ihren Konsum ändern, ihr Verhalten ändern, ihr Verhalten hinterfragen, sich ganz bewusst eben Entscheidungen überlegen müssen. Das bedeutet Aufwand, teilweise bedeutet es höheren finanziellen Aufwand für die Menschen, bedeutet Einschnitte. Es bedeutet, sich auch klarzumachen, dass es einfach ungerecht ist, wenn wir auf Kosten anderer Länder leben und so weiter oder auf Kosten der Tiere. Und
ich meine, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, unser Reichtum, klar, jetzt kann wieder einer sagen, ja, du hast ja auch ein iPhone und tralala, diese alten Leiern, aber der Reichtum von uns basiert auf der Ausbeutung von anderen. Also genau. Ob das jetzt diese berühmten Blutdiamanten sind oder ob das eben der Sojaanbau ist, ob das Wasser ist, Gülle, sonst was. Also unser Reichtum, und ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ich meine, klar, jetzt ist natürlich wieder, das ist so ein schwieriges Thema, da hatte ich es auch letztens mit jemand von, wenn natürlich dass jemand, du sagst das jetzt irgendwie einer alleinerziehenden Mutter, alleinerziehenden Vater mit einem Kind, der dann irgendwie 2,85 Euro am Tag hat, um sein Kind 3 Mahlzeiten am Tag zu geben. Oder wenn du das natürlich jetzt jemand sagst, der irgendwie 100.000 Euro im Jahr verdient. Das ist schwierig unter einen Hut zu bringen. Ja. Aber trotz allem muss man sich immer bewusst sein, dass also den Reichtum, den wir haben, auf der Ausbeutung von anderen basiert. Und dann ist dieser Reichtum bei uns halt auch noch ungerecht verteilt.
Ja, bei uns und auch weltweit.
Also genau.
Und zudem basiert unser Luxus, unser Konsum ja auch auf unserer Zukunft und auf der Zukunft der zukünftigen Generationen. Also wir ruinieren ja nicht nur anderswo den Planeten, beuten die Menschen aus und so weiter, sondern wir ruinieren auch ganz hier lokal in Deutschland zum Beispiel unsere Böden. Deutschland hat seit mehreren Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren der EU anhängig, weil wir die Grenzwerte nicht einhalten für Nitrat und Ähnliches. Jetzt vor kurzem habe ich gesehen, es gibt noch viel, viel mehr solche Vertragsverletzungsverfahren. Das ist unfassbar, was es da alles für EU-Regelungen gibt, die eigentlich zum Schutz von unseren Böden, unserer Umwelt, den Menschen, den Tieren und so weiter, unserem Klima da sind, wo Deutschland, das, wo ja viele immer denken oder sagen, es wäre so das Vorbildland, eben selber dagegen verstößt und die Regeln nicht einhält. Und ja, da muss man einfach entsprechend dagegen angehen, die Menschen aufklären. Das ist unangenehm für viele, das bedeutet eben Änderungen, aber das sehen dann auch eben immer mehr ein und deswegen geht es halt auch nicht so schnell, sondern einfach nur schrittweise. Und da muss man halt eben entsprechend dann auch dran festhalten.
Ich meine, auf der anderen Seite muss man jetzt natürlich sagen, dadurch, dass es dann eben Leute wie dich gibt, ich meine, motivierst du, also ich meine, wie gesagt, ich hätte nie gedacht, ich meine, ich bin jetzt nicht mega politisch engagiert, aber zum Beispiel durch dein Zutun habe ich mir halt auch zum Beispiel echt, obwohl ich da ja schon vegan war, wie wir uns kennengelernt haben, habe ich trotzdem dann meinen Konsum nochmal hinterfragt. Und irgendwann letztes Jahr hatte ich ein Gespräch mit so einem ganz tollen, mit dem Matthias Ment, mit so einem Trinkwasserexperten, wo ich dann schon dachte, jetzt machst du ja schon wirklich fast alles richtig und habe dann auch wieder meinen Konsum hinterfragt. Also man kann sich immer wieder optimieren und klar, am Anfang muss man so ein bisschen seine Komfortzone verlassen. Uns geht's halt einfach gut und wir jammern auf extrem hohem Niveau, aber ich habe dafür in anderen Bereichen viel mehr Lebensqualität auch gewonnen. Also ich vermisse nichts klar, ich verzichte auf Fleisch, aber ich verzichte auf Fleisch, weil ich es nicht will. Und wobei mittlerweile muss ich sagen, mir schmeckt es auch gar nicht mehr. Und ich meine, mir geht es ja immer noch gut. Also
man muss
immer
ja auch nur bedingt verzichten. Man kann ja auch so viele Alternativprodukte mittlerweile
konsumieren. Aber das wird teilweise auch so hochstilisiert, als müsste man jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich in eine Höhle im Wald graben und dann, also ich meine, ich habe immer noch eine schöne Wohnung, wohne wunderbar auf dem Land zwischen Mainz und Ingelheim in einer absolut tollen Wirtschaftsregion. Ich habe alles, was ich brauche. Mir geht's gut, meinem Hund geht's gut. Ich habe meine Heizung und meinen Strom. Also das ist ja so ein bisschen, wenn es da heißt Verzicht, also wir reden ja jetzt nicht von, dass man irgendwie sein Leben aufgeben muss, sondern wir reden davon, vielleicht einfach mal weniger oder gar kein Fleisch und Milch zu konsumieren. Also das wird ja auch immer extrem hochstilisiert, als würde jetzt das Leben aufhören auf einmal. Ja?
Gut, es gibt natürlich, wie schon erwähnt, ja viele Bereiche, wo man eigentlich halt auch noch entsprechend zunächst mal, wenn man das selber in Angriff nehmen möchte, direkt mit seinem eigenen Konsum sich ändern sollte. Du hast angesprochen, zum Beispiel kann man auf Ökostrom umsteigen. Da gibt es dann wiederum auch innerhalb von den Ökostromanbietern Unterschiede, wo manche eben tierfreundlicher sind, andere weniger. Theoretisch kann man sich natürlich auch die eigene Photovoltaikanlage aufs Dach bauen und dann wieder in der Cloud sich, wenn man nicht gerade nicht genug selber produziert, das rausziehen und ansonsten einspeisen, was wir zum Beispiel auch machen. Und Heizung ist natürlich schwieriger. Da haben die meisten halt noch eine Ölheizung. Gibt es mittlerweile auch Alternativen, aber das ist schon schwieriger. Was man machen kann, ist, sich Solarzellen aufs Dach setzen, die dann eben zumindest das warme Wasser aufwärmen, eben entsprechend mit Sonnenstrom. Sonnenenergie halt eben nochmal was anderes wie Photovoltaik, sodass man halt zumindest den Warmwasserverbrauch eben auch so decken kann. Finde ich auch eine super sinnvolle und wichtige Angelegenheit. Aber das reine Heizen natürlich, das ist halt eben nicht so einfach, da entsprechend umzusteigen. Theoretisch machbar, aber wahrscheinlich mit sehr viel Aufwand immer. Aber man kann da natürlich bis ins Unendliche gehen, um letztendlich hundertprozentig vegan zu leben. Das ist eben genau das, wo ich mich dagegen entschieden habe. Ich habe gesagt, es ist einfach, macht keinen Sinn, wenn ich jetzt quasi noch vom 99,9%igen ins 100%ige kommen will, um wirklich selber durch meinen eigenen Konsum da 100% vegan zu sein, sondern ich sage, es ist wichtiger, dass ich eben meinen Teil dazu beitrage, dass sich die Gesellschaft verändert und dadurch einfach am Ende viel, viel mehr erreicht werden kann. Und das muss natürlich jeder selber für sich wissen. Aber,
ich bin da voll bei dir. Also ich habe mir irgendwann sogar mal so provokativ so ein T-Shirt gemacht, da steht drauf 98,3% Veganer mit so einem Power-Ausschlag. Das ist so halt, wir denken, also gerade, ich glaube so gerade wir Deutsche, wir denken halt gern so 0-1 schwarz-weiß. Also ich meine, das ist immer die Diskussion. Ich sage immer, es gibt diese Hardcore-Veganer, die sagen, nur vegan, aber man muss halt da auch mal realistisch bleiben. Also wir können ja so gesehen gar nicht 100% sein, aber ich sag mal ja 99,9% oder 3 oder wie auch immer sind natürlich, die sind 98% besser als 0. Das ist einfach Fakt, ja. Und sich grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, ist halt eben auch Fakt.
Und zum Thema Strom, ich finde es schon wichtig, dass die Leute halt eben auch trotzdem auf jeden Fall Ökostrom konsumieren. Weil
was ist die Alternative?
Genau.
Das ist halt der Punkt. Also wenn jetzt, weißt du, wenn jetzt ein Startup kommt und sagt, pass auf, ich garantiere dir 100% veganen Ökostrom, ich gehe sofort hin, aber es gibt's halt nicht. Und die Alternative ist halt fossile Brennstoffe, Atomkraft. Ja. Und ich glaube, ja, da muss man darüber diskutieren.
Also die Tiere, die in Fukushima zurückgelassen wurden, fanden die Atomkraft wahrscheinlich auch nicht so cool.
Ja.
Und auf der anderen Seite Tiere, die um Kohlekraftwerke drum leben oder in den Regionen mal gelebt haben, wo Kohle abgebaut wird, wo dafür die ganze Natur zerstört wurde, die finden das wahrscheinlich auch nicht so cool. Die unter dem Klimawandel entsprechend leiden. Wir hatten gerade aktuell den Internationalen Tag der Eisbären und so eine Studie rausgefunden hat, unsere tolle Klimakanzlerin hat in ihrer 12-jährigen Amtszeit ganze 9% Reduktion von Treibhausgasemissionen in Deutschland erreicht, wo ja nochmal die ganz ausgenommen sind, wo deutsche Unternehmen ins Ausland verlagert haben und dann letztendlich unsere Klimabilanz geschönt wurde, aber eigentlich nichts geändert wurde. Aber allein schon in Deutschland wurden nur 9,9% eben reduziert und das ist natürlich was, wo halt auch zum Beispiel solche Tiere wie der Eisbär entsprechend drunter leiden. Natürlich ist es halt ein prominentes Beispiel, aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Und von daher finde ich es halt eben auch genauso wichtig, dass man sich eben auch entsprechend für Klimaschutz, Umweltschutz einsetzt. Mhm. Weil die Tiere, die halt eben in Freiheit leben, so wie es wir Tierrechtler eigentlich das wollen, die leiden dann eben entsprechend drunter, wenn halt eben Menschen und Unternehmen und so weiter nicht umwelt- und klimafreundlich sind.
Weil das ist ein gutes Thema. Ich habe gerade auch aktuell eine Studie gelesen, dass diese Klimaforscher, diese 10 Weisen oder was die das bestimmen, jetzt auch gerade festgestellt haben, dass zum Beispiel der Meeresspiegel deutlich schneller steigt. Ich weiß es nicht mehr genau, das war irgendwie mit wie vielen Metern in so vielen Jahren, aber die haben so richtig daneben gelegen. Also es waren irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal 20 Zentimeter pro Jahr, aber es waren dann irgendwie 1,3 Meter in 10 Jahren oder so.
Ja, die ganzen Küstenstädte weltweit oder die kleinen Inselstaaten, die haben da natürlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massive Probleme. Also da gibt es einige Inselstaaten, die müssen sich jetzt ganz dringend überlegen, wie es bei ihnen weitergehen soll. Die können sich das natürlich oft auch nicht leisten, wie Industrienationen da mal irgendwie vielleicht irgendwas hochzuziehen, Dämme oder so, die das entsprechend dann wiederum ausgleichen. Und was ich gerade auch noch sagen wollte beim Thema Umwelt- und Klimaschutz, weil du gerade gesagt hast, dass die Prognosen einfach immer schlimmer werden. Es ist ja so, dass eben bis 2015 eigentlich die weltweiten Treibhausgasemissionen hätten steigen dürfen und ab 2015 hätten sie kontinuierlich sinken müssen. Also da hätte der sogenannte Peak sein müssen. Und genau das ist eben nicht passiert. Die ganzen Klimagipfel, die Weltklimagipfel, die es ja jetzt schon seit etlichen Jahren gibt, wir haben jetzt den 23. gehabt, die haben einfach trotzdem nach wie vor nicht bewirken können, dass sich diese ganzen Staatschefs endlich mal darauf einigen, dass da energisch was getan wird. Und dementsprechend ist halt 2016, 17 sind die Treibhausgasemissionen nicht gesunken, sondern weiter gestiegen. Beziehungsweise ein Jahr sind sie konstant geblieben und dann sind sie wieder gestiegen. Und das bedeutet natürlich, dass halt auch die optimalsten Szenarien, die eigentlich der Weltklimarat halt aufgezeigt hat oder das IPCC und dementsprechend bei den Klimagipfeln eben auch diskutiert wurden, diese 2-Grad-Ziel oder vor kurzem habe ich jetzt auch, dann hört man immer mehr das Thema 1,5-Grad-Ziel, das ist einfach völlig unrealistisch, das werden wir so oder so nicht mehr erreichen können. Wenn wir uns jetzt richtig, richtig anstrengen werden, dann werden wir vielleicht die 3 Grad noch halten können als eins der weniger schlimmen Szenarien. Aber wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, dann geht es Richtung 6, 7, 8 Grad Erwärmung und dann wird es halt richtig dramatisch.
Und ich meine, das ist halt auch wieder, da schließt sich eben wieder der Kreis mit Mensch-Umwelt in dem Fall. Ich meine, wenn auf der einen Seite immer mehr Polkappen schmelzen, das Wasser steigt, Küsten, Inseln und so weiter immer mehr im Wasser versinken und dann, sagen wir mal, Südafrika ist immer mehr Dürreperiode. Es ist ja so, dass ich dann das, also ich denke mir halt immer, weißt du, die Leute, die da leben, die kriegen ihr Land weggenommen, die leiden unter unserem Konsum, unter unserem Klima und irgendwann wird es quasi von Norden, von Süden, da wird es immer feuchter, sage ich jetzt mal ganz salopp, da unten wird es immer heißer, das heißt, es verschiebt sich ja immer mehr, so in weniger Platz und Fakt ist halt auch, ich meine, die Menschen, die da leben, wenn jetzt irgendwann in Afrika gar nichts mehr geht, also die Böden sind komplett platt gemacht wegen Sojamonokultur, es ist zu heiß, es gibt kein Wasser mehr, dann flüchten die. Und ich meine, es gibt nicht wenige wirklich auch anerkannte Experten, die nichts mit Esoterik und so am Hut haben, die sagen, in 10 bis 15 Jahren spätestens, vielleicht sogar früher, die nächste große Flüchtlingswelle, die kommt, die wird Klima sein. Weil die ganze Zeit hieß es ja immer so, der nächste Weltkrieg geht es ums Wasser. Das ist vielleicht sogar richtig, aber bevor es ums Wasser geht, wird es eine riesen Flüchtlingswelle geben, weil die Leute einfach sagen, hier geht's nicht mehr. Ja. Und ich meine, klar, wo gehen die hin? Die sagen, ey, wir gehen dahin, wo der Reichtum angesiedelt ist, der eben auf unserer Ausbeutung basiert.
Haben wir ja zum Teil auch heute schon. Ich meine, die ganzen Pegida-Leute und so, die dann immer von diesen sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen sprechen, das sind ja zum Großteil auch einfach Menschen, die halt aus Regionen kommen, denen es einfach so schlecht geht, weil es dann so ein schlechtes Klima gibt und es immer schlechter wird entsprechend, was anzubauen, Nahrungsmittel zu produzieren und so weiter. Dementsprechend müssen die importieren oder sonst was, werden dementsprechend immer teurer. Und das sind die ersten Anfänge und wie du richtig gesagt hast, das wird immer mehr werden, ganz klar.
Und also vor allem, man denkt da auch immer an so kleine afrikanische Dörfer. Also ich meine, Fakt ist auch in Brasilien zum Beispiel, also in einem Land, wo man jetzt noch denkt, naja, denen geht es ja noch halbwegs gut, selbst da ist das ein Thema. Also wie gesagt, Brasilien irgendwie eine Fläche von Holland, was allein für unseren Sojaanbau benutzt wird und gleichzeitig müssen die irgendwie zwischen 40% und 60% der Lebensmittel importieren, weil irgendwie dort nur noch Soja angebaut wird. Also man denkt da immer so, naja gut, da irgendwie so ein paar Pegida, so ein paar Kenianer irgendwo. Aber also da geht es schon auch so um richtig große Länder. Wir reden da schon auch richtig von Massen irgendwann. Also das sind nicht irgendwann mal so 500.000, sondern das sind irgendwann mal Millionen von Menschen.
Ja, die ganze Regenwaldzerstörung in Brasilien trägt natürlich auch massiv dazu bei, dass eben die Böden erodieren und so weiter, nichts mehr angebaut werden kann irgendwann und dann natürlich auch, wie du gesagt hast, der massive Sojaanbau, diese Monokulturen, immer das Gleiche, keine Fruchtfolge, genmanipuliert, alle anderen Pflanzen werden abgetötet mit Roundup, da wächst sonst nichts mehr und so kann man natürlich eben entsprechend auch das ganze fruchtbare Land runterwirtschaften und dann hat man natürlich dementsprechend die Konsequenzen, die du gerade auch erklärt hast, ja.
Eine Sache, wo ich im Vorfeld schon gesagt habe, was ich einfach auch so den Leuten, die jetzt zuhören, nochmal wirklich klar erklären möchte. Also ihr heißt, also ganz offiziell Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz. Wenn ihr aber den Wahlzettel seht, steht da immer Tierschutzpartei drauf. Das hast du mir, glaube ich, irgendwann mal erklärt oder die Muriel, dass das ganz pragmatische Gründe hat, weil irgendwie nur so und so viele Buchstaben auf den Wahlzettel passen und deswegen quasi so eine Art Abkürzung gemacht wird.
Ne? Ist das richtig? Es gibt tatsächlich ganz vereinzelt manche Wahlen, bei denen der Wahlzettel so gestaltet ist, dass die Langbezeichnung groß draufsteht und die Kurzbezeichnung klein, aber bei allen anderen ist es, wie du sagst, eben andersrum, weil halt eben wenig Platz da ist und dementsprechend die Kurzbezeichnung verwendet wird. Und unsere Kurzbezeichnung ist halt eben Tierschutzpartei, wurde damals halt so gewählt, weil man klar machen wollte, dass eben wir die erste Partei sind, die eben die Tiere nicht vergisst und da halt auch einen Schwerpunkt drauf gelegt hat. Aber es war von Anfang an eben ganzheitlich.
Ich wollte gerade sagen, also es ist auch nicht so, dass ihr euch irgendwann umbenannt habt, sondern die Tierschutzpartei in dieser Abkürzung ist schon immer die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz.
Also um es ganz genau zu nehmen, man hat sich tatsächlich umbenannt, allerdings war das schon nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, musste man sich umbenennen. Die allererste Kurzbezeichnung war tatsächlich MUT für Mensch, Umwelt, Tierschutz, MUT. Und da hatte dann aber ein Unternehmen dagegen, ist dagegen eingeschritten sozusagen, weil die den Namen rechtlich sich haben schon gesichert hatten, oder ein Verein, ich weiß es nicht mehr, da gibt es mehrere Gerüchte, da so Mund-zu-Mund-mäßig weiter überliefert haben in der Partei, und dementsprechend musste man die Kurzbezeichnung dann ändern, und deswegen wurde dann halt entsprechend Tierschutzpartei aus den gerade schon genannten Gründen gewählt. Es hat diese Kurzbezeichnung MUT hat sich leider lange oder immer noch gehalten bis heute.
Die hält sich immer noch. Ja. Ich benutze sie selber auch, weil es einfach praktisch ist.
Klingt natürlich witzig, klar, alles mit Mensch, Umwelt, Tierschutz dann mehr irgendwie und so. Auf der anderen Seite würde sich wahrscheinlich unter MUT auch erstmal im ersten Moment kaum jemand was von da vorstellen können. Und von daher sind wir auch, jetzt gehen wir dazu über, dass wir das eben mehr und mehr auch aus der Partei verbannen. Es gibt verschiedene Organe sozusagen in der Partei. Es gibt das Magazin und so weiter, die da entsprechend an MUT angelehnt sind vom Namen her. Aber das wollen wir jetzt halt auch ändern, weil es einfach immer mehr Verwirrung stiftet. Und es ist einfach die Kurzbezeichnung Tierschutzpartei, der volle Name Partei Mensch Umwelt Tierschutz. Der volle Name sagt einfach ganz klar, dass wir halt für alle wichtigen Themen stehen, wie man auch in unserem Grundsatzprogramm eben nachlesen kann.
Und ich glaube, was auch ganz spannend ist, was man vielleicht nochmal kurz erklären kann, da war ich ja wirklich, ich habe ja jetzt quasi die erste Bundestagswahl mal miterlebt, so ein bisschen von innen, und war also wirklich nachhaltig fasziniert, was alle Mitglieder dafür einen Aufwand betreiben müssen. Also das kannst du jetzt vielleicht nochmal richtig erklären. Also bei der Bundestagswahl musst du in jedem Bundesland grundsätzlich zugelassen sein. Ja. Man kennt das ja so, der eine oder andere weiß vielleicht noch, okay, eine Partei muss Unterschriften sammeln. Aber auch bei der Bundestagswahl ist es nicht so, dass ihr einfach quasi bundesweit Unterschriften sammeln könnt, sondern ihr müsst in jedem Bundesland eine bestimmte Anzahl von Unterschriften haben, um entsprechend dann in jedem Bundesland wiederum aber für die Bundestagswahl zugelassen zu
Völlig
werden.
Völlig absurd. Das heißt also, Bundestagswahl trotzdem, wie du sagst.
Ich meine, es betrifft alle Parteien natürlich, nicht nur euch, beziehungsweise es betrifft die Parteien, die, wie ist das, wenn du einmal über der 5%-Hürde bist, also erklär du das mal richtig.
Ja, also grundsätzlich ist...
Weil das ist ein Wahnsinnsaufwand, der da betrieben wird, wo man sagen muss, also Wahnsinn, was da für ein Engagement dahinter steckt.
Ja, grundsätzlich ist es eben so, wie du sagst, dass bei der Bundestagswahl trotzdem jeder Landesverband separat antreten muss in seinem Bundesland. Das bedeutet, im eigenen Bundesland eben bei der jeweiligen Mitgliederversammlung eine Kandidierendenliste aufgestellt werden muss und dann in dem jeweiligen Bundesland auf eigenen Unterstützungsunterschriften, Formularen, Unterschriften gesammelt werden müssen, dafür, dass diese Kandidierendenliste eben zugelassen wird. Sprich, dass man am Ende uns in dem jeweiligen Bundesland auch dann tatsächlich wählen kann. Das müssen, wie du sagst, eben nur die Parteien machen, die noch nicht im Bundestag oder in 5 Landtagen schon vertreten sind.
Und vor allem bei jeder Wahl neu machen.
Genau, bei jeder Wahl muss es wieder aufs Neue gemacht werden. Bei den Landtagswahlen eben dann entsprechend ähnlich für das jeweilige Bundesland. So ist es halt so, dass wir das dann leider nicht immer in allen Bundesländern geschafft haben, tatsächlich auf dem Wahlzettel zu stehen, wodurch sich dann am Ende halt auch unser Gesamtergebnis natürlich verschlechtert hat, weil die Bundesländer, in denen wir gewählt werden konnten, da mussten natürlich die Stimmen dann auf die restlichen Bundesländer entsprechend verteilt werden, sodass dann unser eigentlicher Durchschnitt in den Bundesländern, wo wir angetreten sind, dann runtergerechnet wird am Ende für die Bundesländer, wo wir nicht drauf standen, und dann am Ende halt ein schlechteres Gesamtergebnis dasteht. Bei der Europawahl ist es glücklicherweise nicht so, die jetzt nächstes Jahr ansteht. Da können wir tatsächlich eine Bundesliste aufstellen und dann eben auf ein und demselben Formular sozusagen für die ganze Bundesrepublik Unterschriften sammeln. Das sind auch deutlich weniger Unterschriften, die wir sammeln müssen. Das werden wir jetzt wohl ab dem kommenden Sommer machen. Wir werden auf dem kommenden Parteitag im Juni unsere Bundesliste aufstellen zur Europawahl. Und dann haben wir auch wieder entsprechend Zeit bis Anfang nächsten Jahres, um die Unterschriften sammeln. Gleichzeitig stehen nächstes Jahr auch Kommunalwahlen in, ich glaube, mindestens 10 Bundesländern an, wo es auch eben wie bei der Europawahl keine Prozenthürde gibt, sodass da eigentlich, wenn wir antreten, das nahezu sicher ist, dass wir mindestens ein Mandat holen. Teilweise gibt es dann noch ein bisschen kompliziertere Kommunalwahlgesetze, sodass man dann teilweise halt genug Leute braucht, um entsprechend genug Stimmen kriegen zu können. Aber grundsätzlich sind die Kommunalwahlen und die Europawahlen eben die Wahlen, wo wir als Partei, als kleine Partei eben große Chancen haben und die auch eben jetzt nächstes Jahr ganz massiv nutzen sollten, unbedingt, weil es leider in der Vergangenheit gerade auch das Thema Kommunalwahlen einfach viel zu stark vernachlässigt wurde. Und da wir müssen einfach auch dazu übergehen, dass wir halt klein anfangen, sozusagen unten, und dann eben auch über die entsprechenden Landtage, Bundestage entsprechend dann uns hocharbeiten und nicht immer nur auf die ganz großen Wahlen gucken. Man kann zwar natürlich im Stadtrat von Wiesbaden oder was auch immer nicht jetzt die Massentierhaltung abschaffen, ja, von heute auf morgen. Aber man kann durchaus kleine Verbesserungen bringen.
Das ist gar nicht zu unterschätzen. Also, weil das ist auch ein Punkt, mit dem ich mich tatsächlich befasse, seit wir uns kennen, dass man, also man tut die Kommunalwahl immer so ein bisschen ab, weil so, ja, so passiert ja eh nichts oder ist ja eh nicht wichtig. Aber ich glaube, gerade so ein Mandat im vielleicht in einem Stadtrat noch von der Stadt wie Mainz oder Wiesbaden, kann dann tatsächlich in dem Bereich ja wirklich was bewegen, weil ja dann auch die Stimmengesamtheit, ich meine, klar, okay, dann sitzt von mir so irgendeinem Gemeinde- oder Stadtrat sitzen 13 Leute und du hast dann ein Mandat, aber ich meine, auf der anderen Seite, du hast eins von 13 als Beispiel und im Bundestag hast du eins von 500, ich weiß es jetzt nicht. Ne? Also so gesehen ist das was, und ich glaube, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer darüber nachdenkt, eventuell mit engagieren, das ist, glaube ich, ein deutlich, also einfacher oder easier Anfang, wo du natürlich auch vielleicht nicht ganz so viel Verantwortung und so weiter hast, aber tatsächlich die Chance hast, irgendwann was zu bewegen.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Also das ist sowas, da habe ich mich selber auch dabei erwischt, obwohl ich eigentlich sehr, sehr interessiert bin, auch was so Politik angeht und auch mit immer wieder sage, also Wahl, wir haben, das ist eines der größten Errungenschaften, die wir haben, freie Wahlen, wo man sich tatsächlich dann doch wieder mit der Politik befassen kann und dann auch sagen, okay, dann muss ich auch nicht gleich so weit oben einsteigen.
Ja.
Gerade nochmal zurück zu den Stimmen, weil jetzt musst du vielleicht auch nochmal richtig erklären, Unterschriften sammeln ist ja auch nicht in allen Bundesländern gleich. Also zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, weiß ich, da brauchen wir 2000 Unterschriften, unabhängig aus welcher Kommune die kommen. Und ich glaube, in Baden-Württemberg, hast du mir gesagt, ist es sogar noch so, dass du nicht einfach sagen kannst, wir brauchen so viele Unterschriften, sondern da müssen auch noch bestimmte Unterschriftenmengen aus bestimmten Wahlkreisen oder so kommen. Das ist, glaube ich, noch komplizierter, ne?
Ja, ist richtig. Allerdings verwechselst du oder vermischst du jetzt gerade Bundestags- und Landtagswahl. Bei der Bundestagswahl ist es tatsächlich so, dass eben immer im jeweiligen Bundesland auf einem Formular im ganzen Bundesland gesammelt werden kann.
Ah, okay.
Dass die Leute eben nur ihren Wohnsitz im jeweiligen Bundesland haben müssen. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg und auch bei der Landtagswahl jetzt in Bayern, die gerade ansteht, ist es eben so, dass da eben in den jeweiligen, also in Baden-Württemberg, gibt es Wahlkreise, 70 Stück, und in jedem Wahlkreis braucht man dann quasi einen eigenen Kandidierenden, damit man so jemanden aufstellen kann.
In jedem der 70?
Also genauso wie bei der Bundestagswahl muss man nicht in allen einen Kandidierenden haben, um überhaupt antreten zu können, aber eben um im jeweiligen Wahlkreis gewählt werden zu können, braucht man dort erstmal drei Mitglieder, die zusammenkommen, eine Person als Kandidat, Kandidatin aufstellen. Die Person muss dann eben entsprechend Unterschriften sammeln, 150 pro Wahlkreis, und von Leuten, die tatsächlich ihren Wohnsitz in dem Wahlkreis haben. In ländlichen Wahlkreisen ist es teilweise richtig schwierig, also in einer Großstadt ist jetzt nicht so unbedingt das Problem, aber stell dich mal in einem ländlichen Wahlkreis, wo die größte Stadt 20.000 Einwohner hat, auf dem Marktplatz.
Ja gut, dann stehen ja vielleicht 10 Parteien, die Unterschriften sammeln, da reicht es schon fast gar nicht.
Da kommt einmal in der Minute jemand vorbei und wenn die dann gerade auch noch keinen Bock hat zum Unterschreiben, dann kann es richtig lang dauern. Und ebenso ist man dann halt eben am Ende nur in ganz wenigen Wahlkreisen wählbar. Und in Bayern ist es ähnlich kompliziert jetzt gerade, sodass es leider in den beiden Bundesländern halt bei den Landtagswahlen ganz besonders kompliziert und undemokratisch ist. In vielen anderen Bundesländern ist es ganz anders. Zum Beispiel in Sachsen-Anhalt war gleichzeitig wie Baden-Württemberg Landtagswahl 2016. Da mussten die nur 1000 Unterschriften landesweit sammeln und konnten mit einer Landesliste im ganzen Land antreten. Mhm. Im Prinzip ähnlich wie bei der Bundestagswahl. Und Bundestagswahl sind es dann halt 2000 Unterschriften. In den größeren Bundesländern, in den kleineren ein bisschen weniger.
Jetzt sag vielleicht nochmal für jemanden, der jetzt noch mehr wissen will, der sich informieren will, der euer Parteiprogramm lesen will, Internetseite, wo kann man sich informieren, Landesverbände, wenn jetzt jemand sagt, ich will mich engagieren, wo kann der ansetzen, gibt es eine zentrale Anlaufstelle?
Ja, die Internetseite ist ganz einfach, tierschutzpartei.de, da kommt man dann auch direkt mit einem Klick aufs Grundsatzprogramm zum Beispiel, um sich das durchzulesen.
Auch auf Mitgliedsantrag?
Auch auf Mitgliedsantrag, genau, wir haben da auch so einen Parteitest, wo man so, glaube ich, 25 Fragen beantworten soll mit Ja oder Nein, um rauszufinden, wie gut man zu uns passt. Auch findet man dann eben über das Menü die Landesverbände, wo man dann entsprechend bei sich im jeweiligen Bundesland die entsprechenden Ansprechpartner findet. Wir haben leider aktuell nicht in allen Bundesländern aktive, handlungsfähige Landesvorstände, aber in den meisten. Wir haben aber in allen Bundesländern Landesverbände. Man kann sich aber sonst auch notfalls immer einfach an unsere Bundesvorstandssekretärin wenden, die Sabine Jetzig, einfach sekretariat@tierschutzpartei.de. Da kann man übrigens auch Material bestellen, also auf unserer Webseite unter Partei und dann Infomaterial findet man die allermeisten Materialien, die wir haben, insbesondere Flyer, aufgelistet, kann die sich angucken. Und wenn irgendjemand irgendwo Flyer verteilen will, um zum Beispiel auf vegane Ernährung oder auf Klimaschutz oder auf irgendein anderes Thema aufmerksam zu machen, haben wir zu ganz vielen Themen Flyern. Und die kann man eben einfach auch unter der E-Mail-Adresse sekretariat@tierschutzpartei.de bestellen. Einfach eine Mail hinschreiben, Name, Adresse, wie viele Flyer von welcher Sorte gewünscht sind. Dann bekommt man die kostenlos zugeschickt und dann kann man einfach die, weiß ich, flyern. So kann jeder auch zum Beispiel anfangen, in seinem persönlichen Umfeld so ein bisschen aktiv zu werden und auf die Themen, die einem besonders am Herzen liegen, eben aufmerksam zu machen.
Mehr Infos über Erik Hübner auf www.lustaufvegan.de.